TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
Zu sehen, wie viel von den Sachen, die ich quasi tagtäglich in meinem Training mache, sich eigentlich auf ganz viele verschiedene andere Bereiche im Leben übertragen lassen, finde ich einfach immer wieder spannend.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und 42 Kilometer laufen. Unser heutiger Gast ist Sophia Trenz, Ironman-Siegerin, Weltmeisterin und seit wenigen Wochen examinierte Ärztin. Ja, Sophia, herzlich willkommen im Podcast von TBF und Börsenradio. Was freut dich eigentlich am meisten von deinen bisherigen Leistungen, die ich aufgezählt habe?
Ja, definitiv der Gesamtsieg in Tallinn letztes Jahr. Das war schon ein echtes Highlight und irgendwie so ein Ziel, was man sich irgendwie nie erträumen könnte. Und dass es dann wirklich für den Sieg gereicht hat, war schon echt phänomenal.
Was war das für ein Gefühl? Also Ironman-Siegerin als erste Frau einzulaufen bei solchen internationalen Wettkämpfen, Tallinn, Estland, am finnischen Meerbusen. Beschreib doch mal.
Ja, das war unglaublich. Ich war in der Woche vor dem Rennen, war ich noch krank. Ich wusste überhaupt nicht, wie mein Leistungsstand überhaupt funktionieren würde, inwiefern ich meine Leistung abrufen kann. Und das hat sich auch irgendwie so durch das ganze Rennen gezogen. Und ich lag eigentlich bis zur dritten Laufrunde, also Kilometer 30, auf Platz 2 und habe mich damit super abgefunden. Ich fand das toll. Das war für mich damals auch die beste Leistung, die ich mir hätte erträumen können. Ja, und dann bin ich in der vierten Laufrunde halt tatsächlich noch auf den ersten Platz vorgelaufen. Und ich konnte es einfach gar nicht fassen. Also das war dann nur noch ein Gefühl von, ich laufe um mein Leben und gebe das nicht mehr ab.
Boah, was hast du für eine Zeit am Ende gehabt?
9 Stunden 38 Minuten,
das ist ja also wirklich ran an die Weltklasse, das ist sensationell. Und das neben dem Medizinstudium, wie klappt das?
Ja genau, also das war tatsächlich kurz nach meinem zweiten Staatsexamen und ich bin damals schon ins praktische Jahr gestartet. Also ich habe Vollzeit im praktischen Jahr gearbeitet und habe mir dann Urlaub genommen und bin in meinem Urlaub nach Tallinn geflogen. Das klappt ganz gut, aber man muss früh aufstehen und lange Trainingseinheiten auch noch nach der Arbeit machen.
Und jetzt examinierte Ärztin. Also das ist ja eine Bilderbuchkarriere. Wann geht's jetzt los? Wie sieht es dann aus mit der Facharztausbildung? Was hast du vor?
Genau, also jetzt geht's erstmal für mich noch nach Hawaii. Im Oktober ist das Rennen auf Hawaii und im November starte ich dann mit der Facharztausbildung. Genau, auch da, wo ich dann mein praktisches Jahr gemacht habe, weil es da eigentlich ganz gut funktioniert hat, das beides unter einen Hut zu bringen. Ich mich da sehr gut aufgehoben gefühlt habe und das wird dann die Fachrichtung. Es gibt da so einen doppelten Facharzt, wenn man beides quasi macht, 4 Jahre Psychiatrie, 4 Jahre Neuro, dann kann man sich am Ende Neurologe und Psychiater nennen. Das ist so das, was ich da irgendwie im Visier habe. Und genau, da fange ich dann erstmal in der Psychiatrie an.
Ich muss gerade so richtig herzhaft lachen, weil mein Hintergrund, sportlicher Hintergrund, ist ja auch ein Stück weit Triathlon. Ich bin nur ein paar Tage älter als du und war also einer der Ersten in Deutschland, nicht ganz die Ersten, die Triathlon angefangen haben. Und wir waren uns damals sicher, ja. Wir alle, die auf die Langdistanz gehen, wir können alle irgendwo auf die Couch, haben alle irgendwo einen Schlag weg. Du als Fachfrau, kannst du das bestätigen?
Ja, also ich muss sagen, mein Hang zur Psychiatrie kam tatsächlich ein bisschen durch den Sport, weil ich mich durch den Sport sehr viel mit Mentaltraining und kognitiven Verzerrungen und wie man das Gehirn ein bisschen beeinflussen kann, auseinandergesetzt habe und dadurch irgendwie ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommen habe, wie spannend die Psychiatrie doch eigentlich ist.
Ich habe es jetzt eigentlich eher anders gemeint. Wir haben einen Dachschaden, weil wir 4 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren, 42 Kilometer laufen, an einem Tag ohne Pause machen. Also nach dem Motto, ihr müsst doch irgendwas verdrängen oder kompensieren. Also ihr Sportler, ihr seid ja auch oft Markenbotschafter. Das trifft auch für dich zu. Du unter anderem für TBF. Wir sind ja hier im TBF-Podcast gemeinsam mit Börsenradio. Und du bist schon seit ein paar Jahren Markenbotschafterin für TBF. Die sponsern dich. Wie kam das?
Genau, also ich habe das große Glück, dass ich die Unterstützung von TBF schon eigentlich seit meiner ersten Qualifikation für die Weltmeisterschaft damals 2022 auf Hawaii bekommen habe. Und ich denke, das kommt so ein bisschen daher, dass bei TBF auch insgesamt sehr viel Interesse am Sport insgesamt besteht. Und ich das Gefühl habe, dass grundsätzlich da auch einfach eine Begeisterung irgendwie für besteht und ich irgendwie die Leute damit auch abholen kann und mitnehmen kann und irgendwie zeigen kann, was das eigentlich für eine Leistung ist, die ich da mache.
Aber du nimmst sie jetzt nicht mit zum Schwimmen, Radfahren und Laufen. So weit geht die Liebe dann nicht.
Wobei tatsächlich bei Wettkämpfen schon häufiger der Peter Dreider auch mit dabei war. Und jetzt in Tallinn zum Beispiel auch. Und bei der zweiten Weltmeisterschaft dann auch. Also ja, genau, die Präsenz vor Ort auf jeden Fall doch auch.
Ach so, als Betreuer bin ich als Teilnehmer da.
Als Betreuer, genau. Ja.
Also Peter Dreide, der Finanzexperte auf Hawaii, bleiben wir mal bei der Wiege des Triathlonsport, wird es ja ganz gerne genannt, auf Hawaii. Sophia Trenz als Spitzentriathletin auf Hawaii. Hand aufs Herz, wer hatte mehr Spaß?
Ich denke, das ist ausgeglichen.
Ja, erzähl doch mal. Man kann ja sagen, was auf Hawaii passiert, bleibt auf Hawaii, aber wir wollen auch so ein bisschen quasi durch die Hintertür was hören über den Peter Dreide als Finanzexperten und offensichtlich Triathlon-Liebhaber.
Ja, also jetzt zum Beispiel in Tallinn oder auch 2023 auf Hawaii, als wir da zusammen unterwegs waren, da entstehen halt dann auch einfach Gespräche. Man unterhält sich irgendwie darüber. Also die meisten Leute, die jetzt selber noch keine Langdistanz gemacht haben, fragen sich natürlich, was geht eigentlich in deinem Kopf vor, wenn du da jetzt 9 oder 10 Stunden unterwegs bist? Woran denkst du da denn eigentlich? Und es sind auch ganz witzige Sachen, die dann irgendwie manchmal so rauskommen, so die banalsten Fragen. Die meisten Leute fragen sich zum Beispiel, wie man das mit den Toilettenpausen mal macht oder so.
Wie macht man das denn mit den Toilettenpausen?
Man lässt einfach laufen. Ich sag ja, es entstehen auch witzige Sachen.
Ja, ja.
Ja, genau. Und das ist halt einfach irgendwie eine ganz spannende Dynamik, dann so die Sportseite mitzukriegen, dann vielleicht auch auf der anderen Seite irgendwie ein paar Sachen, wo sich das dann in die Finanzwelt übertragen lässt oder so. Ja, das ist einfach cool.
Also es ist wirklich ein Fest, mit dir zu plaudern. Ich werde auch so erinnert an meine Geschichten damals, wie ich zum Triathlon gekommen bin. Ich hatte damals Dirk Aschmonait im Fernsehen gesehen, wie er damals bei der ersten Langdistanz, beim ersten Ironman noch in Rot mitgemacht hat. Und da war genau diese Szene, Kamera fährt an ihn hin. Also das war so eine schillernde Persönlichkeit, einer der ersten Deutschen da auf der Langdistanz. Und hat die Radflasche und spritzt sich so die Oberschenkel ab. Und Reporter fragt ihn, was machst du? Ja, ich habe gerade Pipi gemacht auf dem Rad. Und da hat er das gespielt. In dem Moment habe ich mir geschworen, ich werde das niemals tun. Ich habe es natürlich probiert, ja, aber es geht nicht. Ich habe immer gesagt, ich halt an, mach hier kleines Päuschen und fahre dann entspannt weiter. Also so viel zum Thema Toilettenpause. Ja, du stehst ja jetzt kurz vor dem Abflug nach Hawaii, genau. Die Weltmeisterschaft, die Ironman World Championship. Mit was für Gefühlen, mit was für Ambitionen? Du kennst das ja schon, du hast da auch schon gepunktet. Du bist ja schon Altersklassenweltmeisterin und jetzt als Gesamtsiegerin des Ironman Tallinn fliegst du ja schon längst nicht mehr unterm Radar.
Ja, also Altersklassenweltmeisterin bin ich tatsächlich noch nicht. Ich bin einmal auf Platz 11 in meiner Altersklasse auf Hawaii gelandet und einmal auf Platz 9. Wobei die Top 10 in meiner Altersklasse damals bei meiner zweiten Weltmeisterschaft schon mein absolutes Highlight waren. Also damit war ich mehr als zufrieden. Hawaii sind immer gemischte Gefühle. Also einmal freue ich mich natürlich total darauf, dahin zu fliegen. Auf der anderen Seite geht mit Hawaii ja auch immer dieser Mythos einher. Und irgendwie ist Hawaii so ein bisschen so ein unberechenbares Rennen, wo irgendwie alles passieren kann. Von den Wetterbedingungen angefangen. Es gibt da diese berüchtigten Mumuku-Winde, die irgendwie so sehr stark, also das sind so Fallwinde von dem Vulkan, die quasi von der Seite sehr stark ins Rad schlagen können, wo es dann eben sehr wichtig ist, dass man irgendwie auch die entsprechenden Bike-Handling-Skills hat. Das sind alles so Sachen, die weiß man vorher einfach nicht und da ist es dann einfach nochmal mehr tagesformabhängig als in jedem anderen Rennen, habe ich immer das Gefühl. Deswegen tue ich mich immer persönlich sehr schwer mit irgendwelchen Prognosen, aber klar, mit einem 11. und 9. Platz im Gepäck in den vorherigen Jahren wäre die Top 5 natürlich schon ein absoluter Traum, um mich mal sehr weit aus dem Fenster zu lehnen.
Naja, so ein Ziel zu haben ist ja immer wichtig, nicht nur an der Börse, auch im Sport, gerade im Triathlon-Sport, sich zu fokussieren, diese Störungen auszublenden, nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training, über sich hinauswachsen, aber auch den Druck nicht zu groß werden zu lassen, denn als, ja, Ironman-Siegerin zur Weltmeisterschaft zu fahren, da ist natürlich auch die Fallhöhe, die emotionale Fallhöhe relativ groß, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, daher kommt auch ein bisschen dieser Stufenplan, den ich mir so ein bisschen aufgebaut habe mit dem, dass ich mir immer sage, okay, Hawaii sind einfach andere Bedingungen. Das ist mit keinem anderen Rennen auf der Welt zu vergleichen. Und da sind die Ansprüche dann vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen anders, als sie jetzt in Tallinn zum Beispiel waren.
Du hast ja eine ganz klassische Triathlon-Karriere hingelegt bislang. nicht, Ausrufezeichen. Als Fußballerin warst du unterwegs, bist dann im Familienurlaub in Südafrika gewesen und in Port Elizabeth war dann auf einmal die Straße gesperrt wegen des Ironman Südafrika. Und du hast dir das angeguckt und bist ja infiziert worden mit dem Triathlon-Virus. Kann man das so sagen?
Ja, das trifft es eigentlich ziemlich genau. Also ja, ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit dem Triathlon. Als ich damals vor 5 Jahren damit angefangen habe, konnte ich keine 50 Meter Kraul schwimmen. Ich habe noch nie auf dem Rennrad gesessen und das Einzige, was ich schon mal gemacht habe, war, dass ich regelmäßig laufen gegangen bin fürs Fußballtraining. Aber das war es auch, ja. Und dann habe ich eben, wie schon gesagt, im Urlaub den Ironman so live miterlebt und habe gesehen, was da so für Athleten an den Start gehen. Und
hast dich gleich in einen verliebt?
Nee, sowas nicht. Das waren natürlich sehr viele stereotype Athleten, die man sich so vorstellt, aber eben nicht nur. Und gerade die Leute, die nicht dem absoluten Stereotyp entsprochen haben, sondern vielleicht auch ältere Frauen mit etwas mehr Gewicht oder so, die haben mich total fasziniert, weil ich so dachte, hey, die gehen an den Start, die trauen sich das, die können das offensichtlich, die haben dafür trainiert. Das muss doch irgendwie machbar sein. Ja, und davon habe ich mich irgendwie so inspirieren und anstecken lassen, dass ich es auch probieren wollte.
Also so dieses, ich kann das auch, ich mache das einfach, ist das dein Motto?
Ja, genau. Also irgendwie so dieses Ironman hat ja als Motto dieses Anything is possible. Ich glaube, das ist auch ein bisschen meine Sturheit. So je mehr Leute mir erzählen, dass irgendwo ein Limit ist und dass das nicht geht, desto mehr möchte ich eigentlich zeigen, dass es doch geht.
Man wird ja im Ziel begrüßt als Finisher, Finisherin, jeder Finisher, you are an Ironman. Das war gleich bei deinem ersten Triathlon, also dein erster Triathlon war jetzt nicht irgendwo jetzt hier ein Schnuppertriathlon in Wanne-Eickel, sondern du bist gleich in die Vollen gegangen.
Ja, genau, das war allerdings ein bisschen ungeplant. Also ich wollte eigentlich tatsächlich erst eine Mitteldistanz machen, was quasi ein halber Ironman ist, also von allem die Hälfte. Aber aufgrund der Corona-Pandemie damals wurden halt die Wettkämpfe alle aufgeschoben, verschoben und die Termine haben sich dann alle spontan geändert. Ja, und dann hat sich halt eben so geändert, dass die Mitteldistanz, bei der ich angemeldet war, nach der Langdistanz, bei der ich angemeldet war, stattgefunden hat. Ja, und insofern war mein erster Triathlon dann tatsächlich der Ironman in Frankfurt, wo ich mich dann auch direkt für die Ironman WM auf Hawaii qualifiziert habe.
Also ohne Training geht's natürlich nicht, egal wie das Training dann aussieht, ob man vorher Fußballerin war und dann von null auf dann gestartet ist und mittlerweile seit 5 Jahren bist du ja auf dem Profi-Level. Wie viel trainierst du da? Wie verbindest du das alles? Studium, Job, Training, Familie?
Ja, also ich würde sagen, ich bin vom Athletentyp her, da gibt es auch immer ganz viele verschiedene Philosophien oder wie man das verfolgen will. Ich bin jemand, mir macht Training einfach unglaublich viel Spaß und ich neige nicht so schnell dazu, vielleicht vom Training auch auszubrennen wie andere. Deswegen habe ich ein relativ hohes Pensum an Training. Es würde mit Sicherheit auch mit weniger gehen. In den Hochphasen komme ich auf so 25 bis an die 30 Stunden Training in der Woche. Ja, und im Schnitt sind es dann so 20 Stunden in der Woche im Jahr, würde ich sagen.
Mhm. Das ist schon ordentlich. Und da ist natürlich prima, wenn man zum einen das familiäre Umfeld hat, was einen da unterstützt, und zum anderen auch das finanzielle Umfeld, wie die Jungs und Mädels von TBF, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also das hilft auf jeden Fall, beziehungsweise ohne geht's auch gar nicht. Also klar, mit dem Medizinstudium und wenn man sich dann überlegt, 20 bis 30 Stunden Training in der Woche, effektiv bleibt da halt keine Zeit für jetzt irgendwie noch einen Nebenjob oder solche Sachen. Und die Wettkämpfe, die Trainingslager, der Sport an sich ist halt auch einfach ein immenser Kostenfaktor.
Ich will gerade 20 Stunden im Schnitt, 40 Stunden in der Spitze, das arbeitet manch einer dann nicht. Welche Rolle spielt denn bei dir ganz speziell die Ernährung? Hilft dir auch dein Medizinstudium da weiter?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube grundsätzlich auch, dass in der Trainingslehre und Trainingssteuerung mir mein Medizinstudium ziemlich weiterhilft. Also dass ich da einfach ein ganz anderes Verständnis für die unterschiedlichen, also beim Triathlon, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber die verschiedenen Stoffwechselwege haben da ja schon eine Relevanz, weil man verschiedene Stoffwechselwege quasi anders austrainiert, je nach Trainingsphase und so. Und dafür ein Grundverständnis zu haben, ist über mein Studium auf jeden Fall schon sehr, sehr wichtig. Bei der Ernährung war ich am Anfang sehr inkonsequent. Deswegen, ich würde sagen, das ist so eine Stellschraube, die jetzt in den letzten Jahren erst so ein bisschen mehr dazugekommen ist. Ich glaube, da bin ich auch noch so ein bisschen so, so, dass ich mir da gerne mal den ein oder anderen Ausreißer erlaube und da jetzt nicht so konsequent bin. Deswegen, das passt schon alles so.
Also das Brot mit der Schokoladencreme, die Gummibärchen und was meinst du da?
Genau, das alles. Oder Pizza, Nudeln, also ja. Burger.
Ja, ja, ja.
Da schränke ich mich jetzt nicht so sehr ein.
Also wir haben damals Triathlon gemacht, um genau das zu machen, um nach dem Wettkampf wirklich uns vollstopfen zu können mit Junkfood bis ohne Ende. Du kannst problemlos nach einer Langdistanz 20 Hamburger essen bei McDonald's. Das waren so unsere Sprüche. Also wir schwimmen da auf der gleichen Wellenlänge. Lange Distanzen, Einsamkeit im Training, Einsamkeit auch irgendwo im Wettkampf. Was geht dir da durch den Kopf? Wie gehst du mit der Loneliness des Long-Distance-Runners um?
Ich glaube, das ist meine Hauptfaszination an dem Sport. Und ich glaube auch das, was mir im Training irgendwie mit am meisten Spaß macht. Für mich gibt es irgendwie nichts Schöneres, als am Wochenende eine lange Radausfahrt komplett alleine zu machen und einfach irgendwie 6 Stunden lang in der Natur draußen unterwegs zu sein, auf einsamen Straßen und mein Ding zu machen und dann wieder nach Hause zu kommen und meine Leute um mich rum zu haben und dann auch wieder in guter Gesellschaft zu sein. Ich glaube, die Balance daraus ist sehr, sehr wichtig. Aber diese langen, einsamen Sessions bereiten mir tatsächlich sehr, sehr viel Freude.
Und die geben dir dann auch die Energie, das heißt, du bleibst dann dran. Kannst du beißen? Musst du beißen oder musst du gar nicht beißen, weil dir vieles leicht fällt durch deine offensichtlich lockere Einstellung?
Also am Anfang, als ich mit dem Triathlon angefangen habe, war es halt so, dass ich überhaupt nicht kämpfen musste, dass ich durch meine lockere Einstellung und dadurch, dass ich halt so, da macht man halt am Anfang macht man noch Wahnsinnssprünge mit dem geringsten Aufwand eigentlich. Da konnte ich eine lange Grundlagenausfahrt machen, zwischendurch Kaffee, Kuchen und dann weiterfahren und habe mich trotzdem weiterentwickelt. So. Jetzt mittlerweile sind wir natürlich an dem Punkt angekommen, wo das nicht mehr ganz so einfach ist, wo jetzt die Kaffee-Kuchen-Pause zwischendurch vielleicht dann irgendwie in Gels unterwegs getauscht werden muss und so. Klar kommen da auch mal Punkte auf, wo es dann weniger Spaß macht als jetzt die Kaffeekuchenausfahrt oder so. Aber da kann ich auch ganz gut beißen. Also es kommt bei mir immer ganz darauf an, dass ich verstehe, warum ich gerade Sachen mache. Und wenn ich weiß, wofür ich es mache, dann funktioniert es auch.
Sensationell. Also Sponsoring durch TBF hatten wir schon kurz angesprochen. Also Werbebotschafterin bist du. Du trägst auf deinem Renneinteiler, dem blau-schwarzen, das weiße TBF-Logo auf der Brust. Du hältst aber auch quasi, das ist jetzt dein Part, was du zurückgibst, Vorträge von Managern, von Finanzexperten zum Thema Mindset, zum Thema Ausdauer. Was kannst du den Jungs und Mädels beibringen?
Wir haben schon länger darüber gesprochen, dass wir das gerne mal machen würden. Und dieses Jahr bei einem Firmen-Event von TBF haben wir es dann tatsächlich in die Realität umgesetzt. Und das war natürlich erstmal eine Situation, ich komme gerade frisch von der Uni und komme da jetzt hin und erzähle den Finanzexperten was über Mindset und über Mentaltraining und so. Und erstmal dachte ich natürlich ähnlich so, oh Gott, was kann ich da jetzt schon groß zu beitragen? Das wissen die doch wahrscheinlich alles schon. Aber auch so im Dialog und in dem, was ich da dann so erzählt habe, denke ich schon, dass ich die ein oder andere Sache erzählen konnte, die irgendwie einfach nochmal eine andere Sichtweise gebracht hat oder vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Denkanreiz oder Anstoß. Ja, und habe da auch ganz positives Feedback für bekommen oder gehört und hatte den Anschein, dass die meisten davon sehr begeistert waren.
Wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich meine, zu diesem Sport, ich sag mal zu unserem Sport, da gehören Rückschläge einfach dazu. Da hast du mal einen Platten im Wettkampf, Zeitstrafe, sonst irgendwo was, Kette springt dir runter oder hast einfach mal keinen Bock. Bist du dann die Prinzessin, die aufsteht, Krönchen richtet, Maul abwischt und weitermacht?
Also ich würde sagen, dass Rückschläge mich unglaublich anspornen im Training. Also aus den meisten Rückschlägen nehme ich einfach sehr, sehr viel Energie mit. Natürlich immer nicht in dem Moment. In dem Moment, wenn es gerade passiert, ist man erstmal frustriert und findet das gerade alles nicht so toll. Aber das Wichtigste ist, die Sache dann zu reflektieren und quasi drüber nachzudenken, warum, weshalb, wie kann ich es besser machen. Und ich glaube, dass ich darin sehr, sehr gut bin. Also dass ich quasi eigentlich, sobald ein Rückschlag passiert, immer schon in den anderen Modus schalte und so bin, okay, das ist jetzt passiert, daraus lernen wir, wie machen wir es beim nächsten Mal besser.
Und selber, was lernst du im Gespräch von den Finanzern? Also so eine Weltreise zur Ironman-Weltmeisterschaft nach Hawaii kostet ja einen relativ hohen fünfstelligen Betrag mittlerweile. Kannst du auch Finanzen?
Nicht so gut. Ausbaufähig, würde ich sagen. Ich würde sagen, das größte Learning, was ich bisher aus den Gesprächen hatte, war, wie wichtig diese, ich nenne es jetzt einfach mal Soft Skills oder diese Sachen, die ich quasi im Triathlon tagtäglich mache, auch in anderen Bereichen sind. Also die Finanzbranche oder ja, die Finanzbranche eigentlich ist ja so ein Bereich, den ich jetzt auch aus meinem beruflichen Umfeld eigentlich überhaupt nicht kenne. Und zu sehen, wie viel von den Sachen, die ich quasi tagtäglich in meinem Training mache, sich eigentlich auf ganz viele verschiedene andere Bereiche im Leben übertragen lassen, finde ich einfach immer wieder spannend.
Wie ist denn dein weiterer Plan? Wie sieht es denn aus jetzt kurzfristig nach Hawaii? Wie sieht dein Leben dann als Triathlon-Ärztin aus? Bist du eine Triathletin, die auch Ärztin ist, oder bist du eine Ärztin, die Triathlon macht, weitere Wettkämpfe irgendwo geplant? Man, du bist 28, Laura Philipp, die beste deutsche Triathletin, geht jetzt so auf die 40 zu. Also da ist zeitlich ist noch viel Luft nach oben.
Ja, den Punkt sehe ich auch. Also ich glaube, Triathlon wird weiterhin eine große Rolle in meinem Leben spielen. So viel ist auf jeden Fall sicher. Und ich denke, im nächsten Jahr ist mein Hauptfokus, dass ich quasi versuche, den Beruf und den Triathlon irgendwie sinnvoll unter einen Hut zu bringen. Also das ist so mein Ziel. Ich möchte auf jeden Fall beides machen. Mir macht das Ärztinsein bzw. das Medizinstudium hat mir super viel Spaß gemacht, aber Triathlon macht mir einfach noch viel mehr Spaß. Also ich denke, meine erklärte Aufgabe für nächstes Jahr ist es, rauszufinden, wie ich beides sinnvoll unter einen Hut bringen kann.
Nimm uns mal so emotional noch zum Schluss ein Stück weit mit. Wie wird dieser Moment sein, wenn du am 11. Oktober am Pier von Kona am Start stehst, die Sonne ist gerade aufgegangen, die Lautsprecher wummern, die Hubschrauber fliegen, Tausende von Menschen aus der ganzen Welt, die ganzen anderen Athletinnen, klares Wasser, die Wahnsinnsdistanz, 4 Kilometer, 180, 42 und dann der Startschuss?
Ja, das ist Gänsehaut pur. Also ich finde immer oder nach wie vor, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da erklären, ob es irgendwie irgendwann mal besser wird. Aber ich habe jetzt 6 Langdistanzen gemacht und es ist immer noch so, dass wenn ich da am Start bin, dass ich immer noch einen unglaublichen Respekt vor der Distanz habe. Und bei jedem Rennen eigentlich denke, oh Gott, das ist eigentlich super weit. Wie soll ich das heute schaffen? In Kona ist die Besonderheit, dass das ja auch ein Wasserstart ist. Das heißt, man schwimmt quasi an der Startlinie und da sind so Surfer, die vor einem kreiseln und irgendwann fällt der Startschuss und die öffnen sich auf und dann geht's los. Dann ist es eigentlich ein Riesengekloppe im Wasser und man versucht quasi nur die ersten 200 Meter sich einen möglichst guten Schwimmplatz zu ergattern, also wo man sich dann im Feld irgendwie ganz gut einfinden kann und das ist einfach nur Adrenalin. Also das ist erstmal Gänsehaut, bis es losgeht und dann geht's los und dann gibt's Vollgas. Also die ersten 200 Meter sind einfach Vollgas und machen Spaß.
Ironman-Siegerin Sophia Trenz fährt auf die große Insel Big Island zu den Weltmeisterschaften Ironman World Championship auf Hawaii und das eben als Ironman-Siegerin durchaus als eine der Favoritinnen zu nennen. Ja, ich sag Mahalo. Vielen Dank für dieses Interview. See you at the finish line. Und ich wünsche dir wahnsinnig viele gute Erfahrungen auf Big Island. Danke fürs Interview.
Vielen Dank.
Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter 12 Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen beinhalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wider und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderung dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.